Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Warum es kein längstes deutsches Wort geben kann, steht in der Welt. Ohne jedes Leerzeichen. Einmal quer über die Seite. Reiner Buchstabensalat. Warum es kein längstes deutsches Wort geben kann. Sieht toll aus. Viel schöner noch, als es sich spricht. Warum ist die deutsche Sprache so anfällig für Wortungetüme? Das klärt die Welt mit dem Linguisten Ralf Metling. Der meint, im Deutschen kann man eben immer noch ein Wort dranhängen, ohne mit Leerzeichen in ein davor und danach übersichtlich zu trennen. Besonders anfällig für Sprachungetüme sind naturgemäß Justiz und Verwaltung. Denn um ganz genau zu beschreiben, worum es geht, wird immer noch was drangehängt. Das längste deutsche Wort kennt der Linguist zwar auch nicht, aber Rinderkennzeichnungsfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz ist vielleicht nicht ganz chancenlos. Und ehe die Pressebeschauerin angesichts dieser Buchstabenansammlung eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ereilt, gehen wir lieber weiter. Und landen in der Süddeutschen Zeitung und bei der Überschrift »Alles geteilt in davor und danach«. Tatsächlich. Es geht aber nicht um Leerzeichen zwischen den Wörtern zwecks Übersicht, weit gefehlt. Von drei Dichtern, Katja Lange-Müller, Durst Grünbein und Dirk von Petersdorf, möchte die Süddeutsche nämlich nichts weniger als eine Zeitdiagnose inmitten all der Krisen. Denn es bleibt wenig hängen, abgesehen vom Überdruss einer ungeordneten Wut und vagen Ängsten. Höchste Zeit also, die Zeit mit Dichtern zu verbringen. Entstanden ist ein schönes, kluges Stück Feuilleton, das sich ganz nebenbei auch um Putins Waschmaschine und die Lenin-Gesichter der Moskauer Spatzen dreht, ohne an Ernsthaftigkeit einzubüßen. Simon Strauss schaut in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf das erste bekannte Theaterstück der Menschheitsgeschichte, auf die Perser von Aeschylus, um über Sieg, Niederlage, Vergeltung und Gesichtsverlust auch in unserer Zeit nachzudenken. Dass ein kleiner Trupp der demokratischen Griechen die übermächtige Armee der autokratisch geführten Perser schlug, nimmt Aeschylus nicht zum Anlass für eine Siegergeschichte, lesen wir in der FAZ. Stattdessen führt er das Leid derjenigen vor Augen, die ihre Söhne auf dem Schlachtfeld verloren haben. Die Aufzählung der gefallenen Krieger sollte das heimische Publikum erschüttern und vor der Hybris eines Triumphgeheuls warnen. In dieser antiken Szene drücke sich die Errungenschaft eines humanitären Gedanken aus, meint Simon Strauss, und wie er sehr geradlinig und schwurbelfrei von Aeschylus Persern zum heutigen Krieg gegen die Ukraine kommt, das können Sie unter der Überschrift Vergeltung in der Frankfurter Allgemeinen nachlesen. Na, heizt du schon? Du bist die Dritte heute, die das fragt. Dieser kleine Dialog findet sich in der Taz, die meint, dass »Heizt du schon« bereits zu einer neuen Form von »Wie geht's« geworden ist. Und die gegen die Unbill des Lebens auf Omas Equipment setzt, nämlich Bettdecke, Wärmflasche und Kirschkissen. Prompt sind in weiten Teilen Deutschlands dieser Tage mehr als 20 Grad und Omas Equipment steht zumindest im Moment ein wenig verloren herum. Ob wir das mit einem Emoji kommentieren wollen, etwa Daumen hoch? Lieber nicht, meint die Süddeutsche Zeitung und vermeldet, dass Emojis bei manchem Empfänger ganz anders als vom Absender beabsichtigt ankommen und dass das auch eine Generationenfrage sei. Prompt merkt die Pressebeschauerin, dass sie zum Lager der Babyboomer gehört und nicht zur Generation Z. Hat sie doch Daumen hoch stets als Ermunterung und etwas Positives gedeutet. Eine Anfangszwanzigerin aber erklärt der Süddeutschen Zeitung, dass das Daumen hoch Emoji auf sie passiv-aggressiv und unhöflich wirke. Schließlich sei es im Internet normal, auf besonders dumme Beiträge mit diesem Zeichen zu reagieren. Ironisch gemeint. Und schade, ein Emoji hätte doch manch Bandwurm-Tirade so fein abgekürzt.